Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, was haben das TV-Duell vom Sonntag zwischen Scholz und Merz, der Wahl-O-Mat und so ungefähr alle politischen Talkshows aktuell gemeinsam?
Ja, sie haben nicht allzu viel mit KI zu tun wahrscheinlich, also damit, worüber wir heute sprechen.
Genau. Es ist kein einziges Mal das Wörtchen KI gefallen, zumindest nicht im TV-Duell und es gibt auch keine Frage dazu im Wahl-O-Mat.
Hast du so genau aufgepasst
bei dem Duell? Ich habe es mir angeguckt und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann reden Sie endlich mal über KI? Wann reden Sie endlich mal über ein sehr, sehr großes Thema dieser Zeit? Und das ist nicht aufgetaucht. Es ist aber gleichzeitig, es sind andere Dinge passiert, andere KI-Nachrichten. Fast parallel zum TV-Duell am Sonntagabend gab es eine große Ankündigung von Emmanuel Macron, von der französischen Regierung. Da geht einiges mit KI.
Ja, es ist eine sehr spannende Zeit, zu der wir das hier aufnehmen. Denn auch wenn dieses Thema im Bundestagswahlkampf jetzt keine wirkliche Rolle spielt. Der KI-Gipfel in Paris steigt, während wir hier aufnehmen. Und da gibt es gerade quasi stündlich neue Ankündigungen. Frankreich hat 109 Milliarden Euro in Investitionen für KI in Frankreich in Aussicht gestellt. Kurz darauf 150 Milliarden von privaten Kapitalgebern für KI in Europa allgemein. Also es tut sich gerade jede Menge in der Welt der KI und zwar, und das ist ja ganz besonders, nicht mal nur wie sonst immer in China und in den USA, sondern hier bei uns in Europa.
Und dass Europa durchaus auch eine Rolle spielt in der KI-Welt, das sieht auch zum Beispiel OpenAI so. Die haben gerade angekündigt, ihr erstes Office in Deutschland zu öffnen und zwar in München. Wir haben uns deswegen entschlossen, heute eine Folge zu machen und zu fragen, was ist eigentlich die politische Dimension der KI-Revolution? Welche Fragestellungen tun sich da auf, die man ja auch politisch diskutieren und entscheiden muss? Wir haben aber auch alle Parteien gefragt und ja, das ist das, wo wir heute mal wirklich eintauchen wollen in KI und Politik und den Bundestagswahlkampf.
Wir machen heute den Wahl-O-Mat für KI. Also was sind die wichtigsten KI-Themen für uns in Deutschland und wie wollen die Parteien da vorgehen? Das ist das Thema heute im KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Also die Bundestagswahl findet statt am 23. Februar, knappe 2 Wochen hin. KI wird, glaube ich, nicht wahlentscheidend sein, aber gleichzeitig ist es ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen doch nochmal massiv Fahrt aufgenommen hat durch Investitionen jetzt in Europa, aber natürlich vorher in Amerika durch das Stargate-Projekt, wo 500 Milliarden in KI-Rechenzentren gesteckt werden sollen. Auch in China, wo nicht nur DeepSeek für Aufsehen sorgt, sondern auch eigene Programme aufgesetzt werden mit dreistelligen Milliardenbeträgen für KI-Investitionen. Und dann gleichzeitig tritt der AI Act in Kraft, die große KI-Regulierung der Europäischen Union. Also eigentlich ist KI schon ein politisches Thema, ne? Das sollte schon was hergeben.
Möchte man meinen, aber die Sache ist, es wird nicht nur nicht drüber geredet, es ist auch erstaunlich wenig präsent in tatsächlich den Bundestagswahlprogrammen der Parteien. Da wird KI schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Man muss dazu sagen, dass man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass immer wenn bei einem Thema keine leichte oder irgendwie eindeutige Lösung da ist, einfach so KI so drüber geträufelt wird, so ein bisschen als Allheilmittel, so als Zaubermittel. Ja, wir nutzen dann KI, um das Problem irgendwie der ärztlichen Versorgung auf dem Land anzugehen. Und dann wird aber leider nicht immer klar, wie das jetzt genau eigentlich dann damit funktionieren soll. Und was aber tatsächlich, ja, wir uns angucken wollen, sind so die großen Fragen von, sage ich mal, Bundespolitik und KI. Also die Fragen, die die KI-Revolution eben aufmacht für ein Land wie Deutschland und für Europa. Wo spielt die KI-Revolution wirklich auf Bundesebene eine Rolle? Also was sind die Fragen, die sich durch die aktuelle technische Entwicklung an uns stellen, als Land, als Gesellschaft?
Und da haben wir uns 4 große Fragen, 4 große Themen zusammengesucht. Das sind Regulierung, Energie, Fachkräfte und europäische KI-Champions. Das sind die 4 Sachen, wo wir meinen, dass da noch einiges an Arbeit zu tun ist, auch aus der Politik. Und deswegen haben wir die Parteien einfach gefragt. Weil wenn in den Wahlprogrammen nicht allzu viel dazu drinsteht, dann bringen wir die Parteien doch einfach dazu, uns ein bisschen mehr dazu zu sagen. Wir haben da einen Fragenkatalog zusammengestellt, haben den rausgeschickt an alle Parteien mit Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Und wir haben Antworten bekommen von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP, Linken und Freien Wählern. Das BSW hat uns auch geantwortet. Die haben aber gesagt, dass sie sich im Wesentlichen noch nicht wirklich positioniert haben zu solchen Themen als sehr junge Partei. Und der AfD haben wir zweimal geschrieben, da kam aber keine Antwort zurück.
Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass es natürlich auch irgendwo verständlich ist, dass dieses Thema schwierig in einem Wahlprogramm unterzubringen ist, gerade weil es so groß ist. Also weil es auch viele andere Themen berührt. KI ist ein geostrategisches Thema. Diese Verbindung, die wird aktuell im politischen Diskurs nicht so explizit gemacht, aber natürlich reden wir gerade auch viel über Geostrategie. Wir reden viel darüber, wie wir unser Verhältnis zu den USA in Zukunft gestalten werden müssen und wie sich das vielleicht ändert. Wir reden auch über unsere Industriestrategie und unsere Wirtschaftspolitik. Das sind auch Themen, die eigentlich mit KI zusammenhängen. Und ja, unser Eindruck ist, dass diese Verbindungen einfach oft nicht so direkt gemacht werden, aber natürlich trotzdem KI als Thema eigentlich mit diesen anderen großen Themen zusammenhängt.
Dann kommen wir zum ersten großen Themenfeld, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und da haben wir eine ganz einfache Frage eigentlich den Parteien gestellt. Gar nicht so kompliziert, damit man eine möglichst klare Antwort bekommt. Und zwar haben wir gefragt, braucht KI Ihrer Meinung nach mehr Regeln oder weniger? Ganz simpel, ganz auf den Punkt. Sollte ja ein einfaches Thema sein, oder?
Ja, ganz so einfach ist es dann möglicherweise doch nicht, weil was die Krux bei dem Thema Regulierung ist, ist, dass sich da ja zwei Güter abwägen muss gegeneinander. Also auf der einen Seite ist es ja durchaus sinnvoll, Regulierung zu haben. Da geht es um Bürgerrechte, da geht es um Schutz vor Risiken, vor Gefahren, da geht es um Schutz individueller und kollektiver Freiheiten. Das Problem aber bei aller Regulierung ist natürlich, dass es auch immer wirtschaftliche Auswirkungen dann nach sich zieht. Also dass mehr Regeln prinzipiell natürlich auch Innovation erstmal komplizierter machen, weil man sich über mehr Regeln Gedanken machen muss. Und diesen Effekt, den sehen wir natürlich bei der EU-Regulierung zur KI insofern, dass wir da eigentlich eine sehr starke schon haben auf EU-Ebene, aber natürlich jetzt konfrontiert sind mit einer neuen US-Regierung, die zum Beispiel sagt, Regulierung machen wir erstmal überhaupt nicht mehr. Wie man dieses Dilemma auflöst, wie man ausbalanciert, das ist natürlich eine politische Frage.
Ja, und da haben die Parteien auch, würde ich sagen, recht klare Positionen dazu. Wir haben ja gefragt, braucht KI Ihrer Meinung nach mehr Regeln oder weniger? Und es gibt da schon einen Block von Parteien, Freie Wähler, CDU, CSU, FDP, die sich sehr deutlich für weniger Bürokratie und damit auch eine möglichst freie, möglichst moderate Interpretation von dem AI-Act ausgesprochen haben. Das ist ja das Interessante an dem AI-Act, der als Verordnung von der EU kommt, dass die Mitgliedstaaten da ja noch ein bisschen Spielraum haben. Also man muss nicht alles eins zu eins so umsetzen, wie das drinsteht in dem AI-Act, sondern man hat ein bisschen Freiheiten, nicht wahnsinnig viele, aber ein paar. Und da sind FDP, CDU, CSU und Freie Wähler recht eindeutig damit, dass sie sich wünschen, dass da möglichst wenig noch eingegriffen wird. Also die FDP möchte eine wirklich innovationsfreundliche Ausgestaltung, sagen sie, wollen sogar, das ist auch ganz interessant, die DSGVO reformieren, sodass also besser Daten hin und her fließen können, die ja für das KI-Training auch wahnsinnig wichtig sind. Die Union fordert zum Beispiel Ausnahmen im AI-Act für kleine Unternehmen und Startups und die Freien Wähler wollen sogar ein Regulierungsmoratorium, das erwähnen sie ein paar Mal, also erstmal alle bestehenden Digitalregeln harmonisieren, bevor es irgendwelche neuen KI-Regeln gibt. Wenn man dann rübergeht im Parteienspektrum Richtung Rot-Grün, da klingt das schon ein bisschen anders. Also die SPD zum Beispiel, die verweist anders als die FDP relativ positiv auf die DSGVO, also auf die Datenschutzgrundverordnung und die nehmen das als Vorbild, sehen sich aber eher so in der Mitte. Also die SPD sagt, naja, wir haben jetzt mal den AI-Act, wir gucken jetzt mal, wie der sich so entwickelt und vielleicht brauchen wir irgendwann noch mehr Regeln, aber aktuell sehen wir da keinen großen Bedarf. Grüne und Linke, die sagen tatsächlich, wir brauchen eher mehr Regeln, aber in ganz bestimmten Bereichen. Also da geht es dann vor allem um zum Beispiel Bürgerrechte. Die Grünen wollen zum Beispiel ein stärkeres Augenmerk auf der biometrischen Gesichtserkennung. Das war so ein Streitthema im AI-Act, ob das erlaubt ist und in welcher Form und durch wen. Und aus der Sicht mancher hat der AI-Act am Ende vielleicht ein paar zu viele Schlupflöcher gelassen, was automatische Gesichtserkennung angeht. Die Grünen wollen das ändern, genauso die Linke, die will den AI-Act eigentlich nochmal deutlich ausbauen. Also zum Beispiel ein komplettes Verbot biometrischer Überwachung im öffentlichen Raum und sieht, wenn man sie fragt, den AI-Act und die bisherige KI-Regulierung auch wirklich nur als einen Anfang und als was, was noch stärker ausgebaut werden muss.
Damit kommen wir dann zum Punkt 2, den wir uns heute angucken, nämlich zu der Frage vom Energieverbrauch der KI. Und das kann man ja immer auf zwei Arten sehen. Man kann sagen, es ist ein Problem, dass KI so viel Energie verbraucht, gerade unter Klimagesichtspunkten. Man kann aber natürlich auch auf eine andere Art und Weise drauf gucken und sagen, wenn wir vorne mitspielen wollen in der KI-Revolution, wenn wir unsere digitale Souveränität in Zukunft bewahren wollen, schützen wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir die Energie produzieren können, die KI einfach benötigt in den nächsten Generationen. Und das ist ja so ein bisschen auch der Ansatz, den eben wir gerade in den USA sehen. Also wenn wir uns nochmal Stargate anschauen, wenn wir uns die großen US-Tech-Giganten angucken, die gerade ja auch wirklich klare Schritte gehen und Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen, um ihre Datenzentren in Zukunft damit zu betreiben, dann sehen wir, dass da wirklich ganz groß gedacht wird.
Ja, das haben wir die Parteien auch ein bisschen offen gefragt. Also wir wollten gar nicht unbedingt direkt eine Richtung vorgeben, sodass man das Thema aus beiden Richtungen nehmen kann. Ne? Also Energie als Chance und vielleicht auch Energie als Umweltrisiko. Tatsächlich, die Parteien sind sich recht einig, dass alle die erneuerbaren Energien ausbauen wollen. Zum Beispiel und den Strompreis senken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen klar. Was anderes würde jemand auch nicht in sein Wahlprogramm reinschreiben. Zumindest die Parteien, die uns geantwortet haben. Und allein deswegen, weil es ja nicht nur ein KI-Thema ist, logischerweise. Beim Thema Strom denken, glaube ich, die meisten Menschen in Deutschland noch nicht an KI. Trotzdem ist es interessant, was für Antworten da tatsächlich noch zurückkamen. Also das Thema Kernenergie, auch sowas wie neue Generationen davon, Kernfusion und so weiter, das kam auch auf, gerade bei der FDP und bei der CSU zum Beispiel. Und bei SPD und Grünen geht es, wenig überraschend, vor allem darum, erneuerbare Energien auszubauen, besser zu nutzen und so weiter. Was da noch ganz interessant ist, ist auch das Energieeffizienzgesetz der Ampel. Das wurde schon im Kabinett Scholz verabschiedet. Und da werden zum Beispiel Rechenzentren zu bestimmten Effizienzstandards verpflichtet. Also da geht es zum Beispiel darum, dass die Rechenzentren, die ja recht heiß laufen, ne, dass die ihre Abwärme auch nutzen und dass man Rechenzentren mit erneuerbaren Energien betreiben soll, erstmal mit 50% und so weiter. Das ist schon alles ganz interessant und auch da sehen wir so ein bisschen die übliche Aufteilung. Also Rot-Rot-Grün möchte da eher strengere Standards, das mehr ausbauen, diese Gesetze, und Schwarz-Gelb-Orange möchte zwar auch erneuerbare Energien, aber der Sound ist da schon ein bisschen ein anderer.
So, damit kommen wir zum dritten Feld der KI-Revolution als politisches Thema, nämlich die Frage rund um Fachkräftemangel. Das ist ja ein Begriff, den wir oft hören in der politischen Debatte in Deutschland. In der KI-Debatte muss man diese Fachkräftediskussion vielleicht sogar noch mal ein bisschen anders denken, weil Deutschland ist KI-Fachkräfteland. Wir haben einen enorm guten Ruf, nicht nur im Bereich Open Source, sondern auch wirklich eine sehr, sehr konkurrenzfähige Hochschullandschaft und Ausbildung. Wir haben extrem viele wirkliche Weltspitzentalente im KI-Bereich. Das Problem ist nur, die wandern ab. Das sind Leute wie Jan Leike, der jetzt bei Anthropic das Alignment-Team leitet. Es sind Leute wie Markus Hutter, der auch ein bekannter deutscher KI-Forscher ist, der bei Google DeepMind gelandet ist. Also die deutschen Talente, die sind schon da. Nur landen die eben gar nicht so häufig bei deutschen Unternehmen, sondern irgendwo anders. Und ja, das verschärft nochmal so ein bisschen diese Situation mit dem Fachkräftemangel in Deutschland, den wir in vielen Branchen haben, den wir natürlich auch in der KI-Branche nochmal haben, dass wir nicht nur Probleme haben, Leute zu bekommen, dass wir damit konkurrieren, global um die besten Leute und denen natürlich eigentlich eine entsprechende KI-Landschaft präsentieren wollen, wo die Bock haben zu arbeiten, sondern dass wir gleichzeitig natürlich auch sehen, es gelingt uns gerade nicht so gut, die wirklich krass fitten Leute zu halten. Also auch Leute, die zum Beispiel Startups gründen wollen und merken, es ist einfach enorm schwierig in Deutschland Unternehmen zu gründen, rein vom Aufwand her verglichen mit anderen Ländern und natürlich auch in Europa. Also auch zu diesem Thema haben die Parteien uns ja auch Antworten geliefert.
Ja, und man hat da gemerkt, dass das natürlich ein Thema ist, wo jeder so sein Lieblingsthema drauf projizieren kann. Ne? Also Rot-Grün haben in ihren Antworten vor allem auch Deutschland als Einwanderungsland betont. Also es geht ja nicht nur um die Abwanderung, es geht auch um die Einwanderung von KI-Talenten. Also das heißt, da geht es um Willkommenskultur, das Wort viel, solche Sachen. Bei Schwarz-Gelb klingt das eher nach Wirtschaftsstandort, nach solchen Aspekten. Aber eigentlich alle Parteien, die geantwortet haben, wollen zum Beispiel, und das ist schon ein interessanter Punkt, den Zugang zu Hochleistungsrechnern erleichtern. Also dass vor allem kleine Unternehmen, Startups besser rankommen an leistungsstarke KI, sofern die überhaupt existiert. Und auch, hast du gerade gesagt, alle Parteien, die geantwortet haben, wollen leichtere Gründungsbedingungen und insgesamt Startups fördern, kleine Unternehmen fördern. Da merkt man den Unterschied vor allem daran, dass Rot-Grün eher darauf setzt, gezielte Programme aufzusetzen. Also die Grünen haben zum Beispiel da den Deep Tech und Climate Fund erwähnt. Das ist so ein staatlich gesteuerter Fonds, der 1 Milliarde in Zukunftstechnologien investieren soll. Und Union und FDP betonen eher die Rahmenbedingungen. Also da geht es dann um Unternehmenssteuern, um steuerliche Rahmenbedingungen für Kapitalgeber und solche Sachen. Und die Linke ist, würde ich sagen, da so ein bisschen der Außenseiter. Also die haben wenig Interesse an privaten Kapitalgebern und wollen vor allem ein gemeinwohlorientiertes KI-Ökosystem. Also ja, da soll schon was gegründet werden und es soll auf jeden Fall KI in Deutschland geben. Und diese ganzen KI-Talente, die sollen bei uns bleiben, aber indem sie fürs Gemeinwohl arbeiten und nicht unbedingt nur für den Profit.
Vielleicht an der Stelle kann man einmal noch kurz den Blick nach Frankreich richten. Wir haben ja Frankreich heute schon ein paar Mal erwähnt. Die standen auch mal vor der Frage, wie halten sie ihre Talente in Frankreich? Und die haben damals tatsächlich Google und andere große KI-Firmen wie auch Meta überzeugt, AI Labs zu gründen in Frankreich, um dort dann halt auch direkt die Talente anzustellen, die französischen. Und das ist auch tatsächlich ein bisschen die Ursprungsgeschichte von Mistral, dem großen französischen KI-Startup, das jetzt in aller Munde ist gerade. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt 4.
Ja, Punkt 4 schließt genau daran an. Es gibt Mistral. Mistral ist eine französische Konkurrenz zu OpenAI, zu DeepSeek und Co. Aber das war's. Es gibt jede Menge spannende KI-Unternehmen in Deutschland und Europa, das ist überhaupt keine Frage, aber eben keins, was auch auf dem Markt und was die Bewertung angeht, was die Investitionen angeht, in einer ähnlichen Liga spielt, wie das die amerikanischen und chinesischen Unternehmen machen. Und das erinnert alles so ein bisschen an die Diskussionen vor, ja, so 10, 15 Jahren, als es darum ging, wir brauchen ein europäisches Google, ja, oder wir brauchen ein europäisches Facebook. Und all das ist ja nie wirklich passiert. Wir haben immer noch kein europäisches Google, wir sind immer noch sehr abhängig von dem, was die Amerikaner uns quasi zur Verfügung stellen an digitaler Infrastruktur. Und wird das möglicherweise bei KI auch so? Das ist jetzt die Frage.
Und an Mistral in Frankreich, da sieht man ja auch, dass schon ein nationaler Champion oder ein europäischer Champion rauskommen kann, wenn die entsprechenden politischen Weichen auch gestellt werden. Also das eine ist das, was wir vorhin schon erwähnt hatten, eben, dass Frankreich es erfolgreich geschafft hat, die Talente zu halten. Das andere, was auch eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich der Zugang zu Hochleistungsrechnern, zu KI-Chips, zu all dem, was ich brauche, um ein modernes, konkurrenzfähiges Large Language Model zu bauen. Und das macht das Ganze natürlich schon so ein bisschen zu auch der Frage, was kann die Politik tun, um eben so einem europäischen KI-Champion ein bisschen den Weg zu ebnen.
Das ist sicherlich das, was diese 150 Milliarden Investitionen, die jetzt gerade angekündigt wurden im Rahmen von dem KI-Gipfel in Frankreich, wo die so ein bisschen Abhilfe schaffen sollen. Aber dann stellt man sich die Frage, wo geht dieses Geld eigentlich hin? Ne? Also wahrscheinlich geht es größtenteils in Rechenzentren, aber Rechenzentren ist dann natürlich ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht der einzige und auch nur mit Geld kann man natürlich nicht alles lösen. Deswegen haben wir die Parteien auch hier gefragt, wie macht man das dann? Wie schafft man denn ein europäisches Google im KI-Zeitalter, ein europäisches OpenAI, ein europäisches DeepSeek? Und auch da kommen ganz interessante Antworten dabei raus. Ich will direkt sagen, dass die CDU die einzige Partei war, die in ihrer Antwort an uns sehr klar zum Beispiel gesagt hat, dass man in ganz anderen zeitlichen und finanziellen Dimensionen bei KI denken sollte. Also wenn man sich Stargate anschaut, um wie viel Geld es da geht, wie schnell das alles passiert, dass so die klassischen Staatsfonds, die klassischen Investitionsprogramme, wie die bisher gemacht werden, dass die einfach überhaupt nicht ausreichen im Vergleich zu dem, was da gerade alles in China und den USA gemacht wird. Das klingt bei der CDU sehr deutlich an. Bei den anderen ist es ein bisschen schwammiger. Es geht auch hier wieder darum, die Forschung zu stärken. Es geht darum, freien Zugang zu staatlichen Supercomputern zu schaffen. CSU und Freie Wähler als so ein bisschen die Bayern-Parteien verweisen auch gerne auf die Hightech-Agenda des Freistaat Bayern, wo zum Beispiel ganz viele KI-Professuren in Bayern gefördert wurden. Und wenn man rübergeht zu SPD und Grünen, da geht es vor allem auch um die Union, also um die Europäische Union, um Zusammenarbeit, Stärkung des Binnenmarkts, mögliche Kapitalmarktunion in der EU, all solche Sachen. Und bei der Linken sind wir im Bereich des Gemeinwohls. Und was die Linke auch ganz klar in den Fokus nimmt, ist wieder Open Source, also möglichst freie Software für möglichst freie Anwendungen.
So, Gregor, wir sind durch 4 Punkte jetzt durchgerast, kann man sagen, heute. Jeder einzelne dieser Punkte hätte eine eigene Folge hergegeben. Was ist dein Fazit?
Also ich verstehe natürlich, dass die Parteien auch im Bundestagswahlkampf jetzt nicht auf einmal ihre Programme umschreiben, nur weil in den USA ein großer neuer Wurf angekündigt wird, was Investitionen angeht. Trotzdem, alle Parteien beschäftigen sich mit dem Thema, das ist schon wichtig. Also auch wenn es in der Debatte nicht auftaucht, die haben Ideen, die haben auch Strategien. Ich hoffe nur, man kann irgendwas davon tatsächlich umsetzen und die positiven Signale, die wir gerade kriegen von dem französischen KI-Gipfel, die ja sich nicht nur auf Frankreich beziehen, sondern wirklich auf Europa insgesamt. Es sind auch eine ganze Menge deutsche Unternehmen da dabei, die sich positionieren und sagen, ja klar, wir brauchen KI-Champions in Europa, wir brauchen da viel mehr Geld drin, wir müssen da viel mehr drauf schauen. Das macht schon so ein bisschen Hoffnung. Ich hoffe nur, wir reden da nach der Bundestagswahl vielleicht ein bisschen mehr drüber, als wir es bisher getan haben.
Ich bin ja ein grundsätzlich optimistischer Mensch und das fällt einem manchmal ein bisschen schwer, wenn es um das Thema KI und Europa oder explizit um KI und Deutschland geht. Aber ganz grundsätzlich, also gerade wenn man sich eben sowas anguckt wie die Talentelandschaft, die Fachkräftesituation in Deutschland, wir sind einfach von den Fundamenten, von den Grundlagen wirklich nicht schlecht aufgestellt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mein Gefühl war das auch bei den Antworten, die wir bekommen haben, dass eben in vielen Punkten auf irgendwelche Sachen verwiesen wurde, die man halt sowieso machen will oder die gut reinpassen in die Parteiphilosophie und noch nicht so wirklich viel Gedanken sich tatsächlich gemacht wurden über die tatsächliche Tragweite des Themas. Es ist ja, wie schon gesagt, ein Thema, das auch so verzahnt ist mit so viel anderem. Also man wird in Zukunft Wirtschaftspolitik nicht mehr ohne KI denken können. Man wird Geostrategie nicht mehr ohne KI denken können. Und dieser Sinneswandel, der steht, glaube ich, einfach noch aus und der muss aber passieren, wenn wir bei diesem Thema auch in den nächsten Jahren überhaupt noch eine Rolle spielen wollen.
Dann schauen wir uns doch mal an, was wir heute schon machen, um unseren Sinneswandel voranzutreiben. Was machen wir mit KI? Fritz, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ja, es wird dich nicht überraschen, Gregor. Ich habe natürlich Mistral ausprobiert. Die haben eine neue App, Le Chat. Wir haben die, glaube ich, auch
Le
schon
Chat.
Mal... Ich sag Le Chat.
Ich glaube, das ist eine französische App, französischer Name. Das muss die Katze sein, Le Chat.
Okay, in meinem... Ich freue mich über Rückmeldung von unseren französischsprachigen Hörern, wie die das sagen würden. Vermutlich ist das so, aber ich kann mich nicht überwinden, Le Chat zu sagen. Auf jeden Fall habe ich damit gearbeitet und ich muss sagen, da kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen mein europäischer Patriotismus hoch nach dieser heutigen Folge, aber die ist wirklich gut. Also ich bin überrascht, wie gut die ist. Sie ist sehr, sehr schnell. Du kriegst wirklich, also richtig gute Antworten, richtig, richtig schnell. Und es ist inhaltlich wirklich stark. Es ist absolut auf einem Level mit den großen Modellen, über die wir sonst immer reden, also mit ChatGPT, mit Claude, auch mit DeepSeek meinetwegen. Und es ist ja auch interessant, dass Mistral ja diesen Ansatz, für den DeepSeek so krass jetzt in den Nachrichten war, schon seit einer ganzen Weile fährt, nämlich effiziente Modelle zu haben, Open Source sehr stark zu betonen und weniger Stromkosten am Ende zu haben für mehr Rechenpower. Und ja, wenn ich mir diese App so angucke, funktioniert die ganz gut. Ich habe die so ein bisschen gefragt, ja, okay, was sind denn so die wichtigsten Themen bei der Bundestagswahl? Da hat es mir dann eine sehr gute Auflistung an Themen gegeben. Ich konnte auch dann nachfragen. Es war super, hat auch gleich dieses Browsing-Feature mit drin, also es googelt dann auch und unterscheidet sich da zum Beispiel von sowas wie Gemini, was ja gerade auch ein anderes Modell ist, was man gerne benutzen kann, was aber dir einfach so wenig Antworten gibt auf politische Fragen. Also wenn du da irgendwas...
Ja, gar nicht eigentlich.
Ja, überhaupt nicht, genau.
Der blockt immer sofort ab.
Also Google hat absolute Panik, da irgendwelche Screenshots zu produzieren, wo das Modell dann aus Versehen irgendwie sagt so, wähle aber diese und jene Partei. Mistral traut sich das und deswegen ist Mistral nützlich. Und das ist das, was für mich am Ende einfach das Benchmark für ein gutes KI-Modell ist. Hilft es mir in meinem Leben? Und gerade wenn es um die Parteiprogramme geht, um diese komplexen, wirklich vielen, vielen Seiten, die es da gibt, wenn man keinen Bock hat, die zu lesen, dann sind Sprachmodelle da wirklich sehr gut. Also ich würde niemandem raten, sich da alleine darauf zu verlassen, aber schon so ein bisschen einzutauchen, zu gucken. Man kann dann auch so lustige Späße machen, so fasse mir diese verschiedenen Parteiprogramme irgendwie als Beipackzettel oder als Haiku oder sowas zusammen und sich da so ein bisschen was geben lassen. Und ich würde einfach nur, weiß ich nicht, Gregor, wenn du Mistral noch nicht probiert hast, ich kann es dir nur ans Herz legen.
Ja, ich finde es auch total super. Was, glaube ich, wichtig ist, wenn man zum Beispiel KI nutzen möchte, wie Lüscher für Wahlprogrammanalyse, dass man dem Programm das Wahlprogramm auch wirklich gibt. Also, dass man nicht sagt, schau doch mal in das Wahlprogramm von der FDP rein und dann erwartet, dass das sozusagen schon in den Trainingsdaten drin ist oder die KI sich das aus dem Internet holt. Das kann funktionieren. Es ist aber viel, viel besser und viel, viel sicherer, wenn wir einfach das PDF nehmen von dem Wahlprogramm, alles markieren, alles kopieren, reinschmeißen und dann sagen, so, jetzt sag mir mal, was sagen die denn eigentlich zur Kapitalmarktunion? Da funktioniert das schon wirklich super und ich finde auch Mistral, gerade hat man wieder ein ganz gutes Gefühl in Sachen Europa und KI. Also das ist schon wirklich ein tolles Produkt, was die da gebaut haben. Und es ist auch kostenlos, das ist ja auch toll. Also man bekommt die beste KI da aktuell von Mistral gratis auf deren Website.
Und auch auf der App, also auch am Handy. Gregor, was hast du gemacht?
Ich bleibe mal in dem Thema der Bundestagswahl. Und zwar habe ich den Valomat versucht, ein bisschen zu verbessern. Valomat, tolle Sache, aber hat den Nachteil, dass man ja nicht genau weiß, teilweise, was sind denn eigentlich die Pro- und Kontra-Argumente? Auch weil das ja manchmal echt sehr spezifische Fragen sind. Also zum Beispiel, dieses Jahr war eine der Fragen, ehrenamtliche Tätigkeiten sollen auf die zukünftige Rente angerechnet werden. Stimme zu, neutral, stimme nicht zu. Und dann sitze ich da und denke mir, es fühlt sich irgendwie gut an, ne? Ehrenamt finde ich irgendwie gut, aber was da jetzt eigentlich die Pro- und Kontra-Argumente dafür sind, das ist total schwierig zu sagen. Und das habe ich ChatGPT machen lassen. Also ich habe einfach ganz viele von diesen Fragen diesmal in ChatGPT getan, hätte mit Mistral natürlich genauso funktioniert, mit Lüscher, und gesagt, was sind eigentlich die Pro- und Kontra-Argumente dafür? Und das ist schon wirklich sehr hilfreich. Das zum Beispiel, wenn man jetzt auch noch die Ehrenämter damit reinnimmt, dann wird das natürlich die Rentenkassen zusätzlich belasten und es gibt möglicherweise Abgrenzungsprobleme und so weiter. Also da gibt es schon Argumente pro und contra und ich glaube, man kann den Valomat eigentlich viel besser ausfüllen, wenn man ab und zu mal eine komplizierte Frage an ChatGPT gibt. Oder sogar, und das ist glaube ich noch eine wichtige News diese Woche, es ist einfach wieder mal so viel passiert, mit Deep Research. Deep Research ist eine neue Funktion in ChatGPT, die heißt genauso wie eine Funktion in Google Gemini, in Googles Chatbot, und macht auch ungefähr das Gleiche. Also das ist total interessant. Man kriegt da so einen Button und dann drückt man da drauf und wenn man dann eine Frage stellt, dann antwortet ChatGPT einem erstmal mit ein paar Rückfragen, also möchte wissen, okay, was genau willst du denn wissen zu zum Beispiel dem Thema ehrenamtliche Tätigkeiten sollen auf die Rente angerechnet werden, und dann verabschiedet sich das Modell für so ein paar Minuten und scrollt wirklich einmal gefühlt das komplette Internet durch. Also man hat da wirklich zum ersten Mal so eine Art künstlichen Forschungsassistenten, der sich für einen durchs Internet gräbt und nach Informationen sucht und dann am Ende nach ein paar Minuten sagt er so, ich bin fertig, und man hat einen gigantischen Bericht mit jeder Menge Zitaten, mit jeder Menge Links, die man anklicken kann, und das ist schon echt sehr beeindruckend. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen diesen Operator von ChatGPT besprochen, dass ChatGPT jetzt irgendwie eine Maus bedienen kann in einem Browser, und wir haben auch gesagt, ehrlich gesagt, das ist nicht allzu toll. Also man kann ein bisschen zugucken, aber wirklich was damit machen kann man nicht. Mit Deep Research kann man da ganze Menge machen. Ich glaube, das ist ein total spannendes Tool. Es kostet allerdings 180 Euro im Monat im Moment noch, weil das im Moment nur über dieses ChatGPT Pro-Abo läuft. Wird sicherlich alles billiger, kommt sicher früher oder später auch auf günstigere Apps, aber gerade ist es schon, fühlt sich ein bisschen an, als würde man die Zukunft sehen hier in diesem Deep Research Tool.
Das heißt, wenn mir die Wahlprogramme der Parteien zu lang und zu kompliziert sind, dann kann ich mir jetzt mit KI ein ebenso langes, ebenso kompliziertes, ebenso tiefgehendes Textstück schreiben lassen, um quasi das dann auf meine Art nochmal zu lesen.
Ja, aber mit vielleicht ein bisschen diverseren Quellen noch mit dabei als nur von einer Partei, ja.
So, apropos Gregor, diverse Quellen. Ich möchte jetzt noch eine Sache machen. Mich lässt das nicht los. Ich will jetzt einmal kurz gucken, wie Le Chat ausgesprochen Chat. Wird.
Chat.
Chat. Chat.
Wo hast du das jetzt her? Was ist das jetzt für ein Clip?
Das ist irgend so eine Übersetzungswebseite, wo man quasi sich Aussprache von Wörtern anzeigen lassen kann.
Das sagt uns ja jetzt nichts über die.
Also ich fühle mich absolut im Recht jetzt wieder und ich wette, wenn ich jetzt ChatGPT fragen würde, sag mal, wie man das auf Französisch ausspricht, würde mir das genauso sagen.
Also der KI-Gipfel in Frankreich, der wird enden mit allen möglichen Versprechen über Investitionen und KI-Strategien und so weiter und nichts davon wird so relevant wie ganz am Ende, wo sie sich hinstellen und sagen, und übrigens, wir sprechen das Le Chat aus, so. Und damit haben wir es geklärt.
Und dann blicken sie so bedeutungsschwanger in die Kamera und sagen, wir meinen euch vom KI-Podcast. Gut, genug mit dem Spaß. Wir haben noch ernste Themen. Und zwar haben wir natürlich wieder einen Hörer, der was mit KI gemacht hat und vielleicht diesmal sogar kollaborativ mit uns.
Ja, also Michael hat uns geschrieben, Michael hat uns eine Karte geschickt zu einer Radtour, die er plant und hat gefragt, kann man denn nicht irgendwie KI benutzen, um automatisch auf dieser Karte so alle 50 bis 80 Kilometer ein paar Hotels vorgeschlagen zu kriegen, damit man die dann buchen kann, weil dieses Buchen, das ist ein ziemlicher Stress normalerweise.
Also es ist eine lange Radtour oder wie, jetzt nicht
genau,
von München
richtig,
nach irgendwie Starnberg oder so, sondern schon so ein paar Wochen.
Genau, eine Woche würde ich sagen, ungefähr ist das. Und alle KI-Tools, die er ausprobiert hat, haben nichts gebracht. Und wir kriegen tatsächlich öfter E-Mails, wo jemand fragt, hey, gibt es nicht ein KI-Tool, was dieses und jenes Problem für mich lösen kann? Und das ist natürlich oft sehr schwer zu beantworten. In dem Fall gutes Timing, weil dieses Deep Research Tool von ChatGPT, das neue, das soll zumindest theoretisch genau das machen und ich habe das ausprobiert mal damit, also ich habe dem wirklich einen Screenshot gegeben von dieser Reise, von dieser Karte und also ich glaube, das hat super funktioniert. Also Deep Research hat auch extra geguckt nach fahrradfreundlichen Hotels und so weiter, hat mir jede Menge Ideen gegeben, eine kleine Liste am Ende, wo man überall bleiben könnte, ist schon nicht schlecht. Die Frage ist, ist es einem 180 Euro wert? Ne? Wahrscheinlich nicht, da kann man dann doch sich hinsetzen.
Aber eine E-Mail an den KI-Podcast, die ist ja kostenlos. Also ich vermute, du wirst es ja eine Hand bekommen, wo Leute sagen, so, ach Gregor, kannst du nicht mal kurz in Deep Research vielleicht noch irgendwie das und das machen? Wenn ihr das wollt und Gregor wird alles für euch tun, dann schreibt uns doch. Er wird jede einzelne Deep Research-Frage natürlich umsetzen. Schreibt uns an KI-Podcast@br.de und schreibt uns natürlich auch für alles andere. Und wenn ihr dann schon an eurem Handy hängt, dann könnt ihr bei der Gelegenheit uns auch noch eine kleine Bewertung dalassen in eurem beliebtesten Podcast-Player oder unsere Folge ein bisschen weiterempfehlen. Da freuen wir uns immer sehr.
Ja, darüber freue ich mich fast noch ein bisschen mehr als sehr viel kostenlose Arbeit mit eurem ChatGPT-Account. Aber ja, tun wir alles für den Podcast. Tun wir alles für euch. Und wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem anderen Podcast, Stichwort Bundestagswahl, da ist ja gerade einiges los, dann empfehlen wir ganz wärmstens den Podcast Berlin Code mit Linda Zervakis und dem Team aus dem ARD Hauptstadtstudio. Da geht es nämlich jede Woche und auch noch in ein paar Sonderfolgen immer um die aktuellen Entscheidungen und Hintergründe aus Bundestag, Kanzleramt, Parteizentralen und so weiter. Was ist da gerade los im Wahlkampf? Wie behalte ich den Überblick? Das schafft man mit Berlin Code kommt immer in der ARD Audiothek und genauso wie uns überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, ich bin Linda Zervakis und hier gibt es jetzt ab sofort mindestens einmal die Woche den Berlin Code, den Politikpodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Immer freitags und zusätzlich dann, wenn etwas Besonderes oder Wichtiges passiert. Ich möchte in diesem Podcast die Bundespolitik für euch dekodieren, das heißt entschlüsseln. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Denn die sind ja immer mittendrin, wenn was passiert. Also im Bundestag, im Kanzleramt und dazwischen im Berliner Regierungsviertel. Und im Podcast nehmen wir uns dann die Zeit, um gewisse Dinge zu analysieren, auch mal auf Hintergründe länger zu schauen und Zwischentöne, für die sonst vielleicht oft nicht so viel Platz ist. Ihr bekommt dann alles, was ihr über Wahlkampf, die Zeit danach und den Berliner Politikalltag wissen müsst. Und ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen. Berlin Code gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst auch Podcasts bekommt. Also abonniert am besten gleich oder folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und wann immer und wo immer es geht, lasst uns eine Bewertung da und erzählt anderen von diesem Podcast. Ich freue mich auf euch.